Hallo zusammen und ja, hallo Addis vor allem.
Ja, moin Flo.
Jetzt wollte ich irgendeine richtig tolle James-Bond-Referenz bringen, die wir nicht schon in unserem Vorgespräch haben und die dann eventuell nicht als Folgentitel endet. Und mir ist absolut keine eingefallen. Dementsprechend bleibt es dabei. Kein intelligenter und medienkonformer, lustiger Einstieg. Shame on me.
Tja, gut, dass dir nichts mehr einfällt, sonst müsste das heißen, ein Podcast an einem anderen Tag.
Ah, sehr schön. Es wird auf jeden Fall auch kein Skyfall.
Jetzt spielst du aber ziemlich Casino Royale hier mit den Erwartungen.
Ja, ich glaube, ich sterbe an einem anderen Tag.
Und damit macht's gut, ihr Lieben. Es war schön, dass ihr reingehört.
Ja.
Geht jetzt alle wieder nach Hause.
Ja, wir haben jetzt auch schon wieder genug. Ihr habt es am Titel wahrscheinlich schon gesehen. Wir sprechen heute über Spionagespiele. Das eine dürfte das deutlich bekanntere sein, nämlich 007 Nightfire. Das hast du gespielt.
First Light, aber fast.
Oh, scheiße. Okay, ja, dann siehst du, so gehe ich hier rein in die Folge. Ich habe nur mein Spiel vor Augen, nämlich den... Ich glaube, die Entwickler sind gar nicht so froh, wenn man den Disco Elysium-Nachfolger nennt. Aber da kann man später noch drauf eingehen. Aber vom gleichen Entwicklerstudio wie Disco Elysium, Zero Parades for Dead Spies. Und das sind ja zwei Spiele, die passen ja wie die Faust aufs Auge. Jedenfalls von der Thematik, vom Spielerischen her, könnten sie, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein.
Ist was dran wahrscheinlich, ja.
Würde ich jetzt mal so behaupten, ohne jetzt viel in das James-Bond-Spiel reingespielt zu haben. Aber gut, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir mit der etwas in Anführungszeichen leichteren Kost zuerst starten. Wir gucken uns 007 First Light an. Und meine erste Frage, die ich habe, und ich habe wirklich fast nichts über dieses Spiel im Vorfeld mir angelesen, angeschaut oder sonst irgendwas, weil es mich nicht ganz so sehr interessiert hat. Ist es ein Cringe-Fest?
Nein. Du meinst jetzt Cringe-Fest, so wie die alten James-Bond-Filme, ja, mit aller möglichen, okay, also Roger Moore-mäßigen Cringe-Momenten. Nein, ja, das genau. Ist es nicht. Es ist sehr zeitgemäß.
Und die nächste Frage, das interessiert mich jetzt auch noch, danach darfst du loslegen, in welcher Zeit spielt's? In der heutigen Zeit? Also haben sie es modernisiert quasi, seine Vergangenheit, oder spielen wir ganz klassisch irgendwo im Kalten Krieg?
Also es ist die Origin-Story von James Bond, deswegen 007 First Light. Aber wie ja auch die Vorlage selber, nehmen sie sich quasi die Freiheit raus, das zu adaptieren für die jeweilige Zeit. Das heißt, man begleitet James Bond von den Anfängen als Rekrut beim MI6, ist dann aber in die heutige Zeit verlagert. Also es ist eigentlich 1:1 das heutige Großbritannien, würde ich sagen. Auch mit, also es gibt auch Anleihen an King Charles III. Und so. Also die sind wirklich sehr zeit. Also im Grunde im Jetzt spielt das, ja.
Boah, da bin ich ehrlich gesagt erleichtert, weil ich hatte echt ein bisschen Angst, dass uns die nächste Kalte Krieg oder sonst was Situation erwartet. Und ich glaube, da hätte ich nicht ganz so viel Bock gehabt. Aber gut, vielleicht sage ich, oder vielleicht erwarte ich da jetzt auch einfach zu viel und werde gleich bitter enttäuscht. Aber klär doch mal die Leute auf, was haben wir hier überhaupt? Wenn es so Menschen wie mich gibt, die von dem Spiel eigentlich fast gar nichts mitbekommen haben und sich denken, oh, jetzt kommt der Addis, erzählt mir mal was darüber.
Ja, also ich habe das ein bisschen länger verfolgt, weil ich da schon ziemlich Bock drauf hatte. Das ist ein Action-Stealth-Game, würde ich es mal beschreiben, von IO Interactive. Das ist das dänische Entwicklerstudio, das die Hitman-Spiele gemacht hat. Und die habe ich immer mit einem gewissen Interesse verfolgt, weil die ja bekannt dafür sind, so wahnsinnig wilde Levelkonstruktionen zu haben, wo du durch verschiedene Abläufe dann irgendwie dein Ziel als Auftragskiller ausüben musst. Die waren mir aber immer ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich bin in Ermangelung eines besseren Wortes da einfach nie mit warm geworden. Also ich habe die gesehen und dachte, das sieht cool aus, aber vielleicht liegt es an dem Hitman selber oder der Tatsache, dass es so sehr sandboxy war und so sehr auf diese Effekte ausgelegt war, dass ich gedacht habe, nee, das passt für mich nicht. Und als ich dann aber das First Light gesehen habe, dachte ich, das kombiniert mit den alten Uncharted-Spielen in so einem Action-Thriller im Grunde, ein bisschen linearer, deutlich storyfokussierter, mit einer Figur, die echt, also ich oute mich jetzt einfach mal, ich kann mit James Bond auf jeden Fall was anfangen. Ich finde, das ist ein cooler Charakter. Und es ist ja auch ein Franchise, das sehr lange nicht mehr bedient wurde jetzt, ne? Also der letzte Bond-Film hat ja jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ist ja auch viel passiert, seit sie das irgendwie gestartet haben, ist die Marke zu Amazon gewechselt. Und insofern, ja, hat das so einen sehr guten Sweet Spot getroffen bei mir von, ich will mal wieder so ein cineastisches, geil inszeniertes AAA-Game. Klammer auf, das ist es nicht ganz, ohne böse zu sein. Also es sieht toll aus und hat Production Values, aber so Kleinheiten, Feinheiten bleiben da schon, wo man merkt, es ist halt eben nicht EA oder irgendwie so ein ganz großer, sondern IO ist halt immer noch ein unabhängiges Studio, das auch ein paar Kompromisse eingehen musste. Sieht aber fantastisch aus, trotzdem, Klammer zu. Ja, und einfach eine super Inszenierung. Das war so das, was mich am meisten gepackt hat, zu sagen, ey, ich habe da richtig Bock drauf, da will ich, das will ich mir angucken, und ja, haben ja auch dann entsprechend Zugang zum Titel bekommen für die Xbox Series X. Also alles, was ich jetzt heute erzähle, basiert quasi auf der Version.
Cool, cool, cool. Wir haben jetzt eigentlich total den üblichen Standard ignoriert und wir haben eigentlich gar nicht gesagt, oder ich habe dich gar nicht gefragt, was ist denn dein Lieblingsbond?
Du meinst den Film oder meinst du die Figur?
Nein, den Film. Also welcher Schauspieler ist dein Bond? Es gibt doch immer irgendwie den Bond, den man so richtig geil findet.
Ja. Ich bin Generation Pierce Brosnan.
Ja, ich auch.
Der ist für mich eigentlich der OG-Bond.
War er bei mir auch. Bei mir mit GoldenEye damals noch auf Pro7 im Fernsehen geschaut, im Abendprogramm.
Ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war Die Welt ist nicht genug.
Der war auch nicht schlecht. Und mit Daniel Craig kann ich irgendwie fast gar nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Casino Royale habe ich bis heute nicht gesehen, obwohl der ja so richtig geil sein soll. Wo einige sagen, der beste Bond, den es jemals gab. Und ich habe ihn noch nicht geschaut. Skyfall habe ich geguckt, den fand ich ganz nett. Und das war es irgendwie. Daniel Craig hat mich da nie hinterm Ofen hervorgelockt.
Ist Casino Royale, also war Skyfall der erste mit Daniel Craig?
Nee, das war Casino Royale.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast quasi das Sequel als erstes geguckt, ne?
Genau.
Okay. Ja, gut. Daniel Craig war jetzt auch nie so, meins ist so lustig, ne? Ich erinnere mich an die ganzen Diskussionen damals, ob James Bond blond sein darf.
Die gab's ja wirklich
nicht. Das war ja wirklich ein Thema. Es ist doch alle so sehr, die sahen ja eigentlich vom Typ her alle sehr ähnlich aus, muss man sagen. Daniel Craig fällt da ja ein bisschen raus.
Ja, stimmt schon.
Ich erinnere mich daran, dass das irgendwie so ein Thema war. Wobei ich jetzt auch nicht super hart in der Bond-Bubble drin bin. Also ich mag die Storys, die Figur, wie gesagt, die gefällt mir, aber bin da jetzt, weiß Gott, kein Experte, der dir jeden einzelne Variation von James Bond irgendwie aufzählen kann?
Nee, ich überhaupt nicht. Ich habe noch einen mit Timothy Dalton geguckt, einen ganz alten, und einen mit Sean Connery. Die mit Sean Connery fand ich auch gut, aber es ist Sean Connery, also da kannst du eigentlich schon nichts sagen, der Mann ist halt einfach genial.
Aber ja.
Gut. Aber dann, ja, erzähl mal. Erzähl mal, wie das Spiel quasi so auf dich gewirkt hat. Du hast ja schon, oder mit welcher Erwartungshaltung du jetzt ganz speziell rangegangen bist. Was bringt uns mal ein bisschen das Spiel näher?
Ich fange vielleicht einfach mal mit der ersten Mission an. Was hältst du davon?
Das finde ich gut.
Also das Spiel steigt eigentlich sehr unvermittelt ein. Du bist als Rekrut James Bond noch nicht für den MI6, sondern ich glaube für die Royal Air Force tätig, auf einer Mission in einem arktischen Gebiet und sollst da eine Station erkunden, die von Söldnern überfallen wurde. Und wie das so immer ist bei so einer Einstiegsmission, es geht alles katastrophal schief, das Flugzeug stürzt ab und du bist dann von jetzt auf gleich auf dich allein gestellt und musst dich durch dieses feindliche Lager schleichen, um letztlich herauszufinden, was findet hier überhaupt statt. Und während du das machst, bekommst du auf einmal einen Funkspruch von einer Moneypenny, die dir quasi jetzt erklärt, naja, MI6 übernimmt die Mission jetzt hier an der Stelle. Man hat jetzt 9 Anweisungen zu folgen und es geht konkret darum, ein paar Wissenschaftler zu befreien. Und im Verlauf dieses Levels, roundabout, lass mich nicht lügen, 25 bis 30 Minuten dauert, wirst du super, super schlauchig, super, super linear quasi durch diese Anlage geleitet und da erklären sie dir dann die grundlegenden Mechaniken. Ne? Du kannst schleichen, du kannst von Deckung zu Deckung springen, steuerst du alles in der Third-Person-Perspektive. Du kannst dir Gegenstände suchen und die in die Ecke werfen, um Wachen abzulenken, oder du kannst sie ranrufen und dann vermöbeln, wenn sie es in der Situation nicht merken. Und das ist alles sehr schlauchig gestaltet und bringt dir im Grunde das erste Gameplay bei, damit du weißt, okay, so steuere ich diesen James Bond hier. Mhm. Und ohne jetzt zu sehr auf die Story selbst einzugehen, das soll ja jeder für sich erfahren, wie man sich vorstellen kann, endet diese Story mit einem, also dieser Teilaspekt, dieser Start der Story mit einem großen Knall, ja, also das James jagt das Lager aus noch herauszufindenden Gründen in die Luft und wacht dann quasi aus dem Koma wieder auf, ist so ein bisschen neben der Spur danach und wird eingesammelt und wird dann eben M vorgesetzt, also der berühmten Chefin von James Bond, die ihm erklärt, naja, Mr. Bond, so Leute wie Sie, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben jetzt unseren Quantum-Supercomputer Thea. Also zu der Frage, in welcher Zeit spielt das? Und im Grunde sind jetzt alle Geheimagenten völlig obsolet, weil wir machen das jetzt alles quasi mit der KI. Die rechnet uns jetzt genau aus, wo die Gefahrenlage ist. Das ist super gut. Aber, sagt sie, ich habe da so ein Bauchgefühl, dass wir doch noch irgendwie ein bisschen menschliche Ressourcen in der Hinterhand brauchen. Und in dem Zusammenhang wird dann dieses Double-O-Programm eingeführt. Und der erste Teil des Spiels, die ersten paar kleinere Missionen, sind dann quasi deine Ausbildungsmissionen bei dem Double-O-Programm. Also lernst zwei Mitstreiterinnen kennen von dir, mit denen du auch in so eine WG ziehst. Und das ist super cool inszeniert, weil es quasi von Szene zu Szene wechselt. Ja, einmal musst du dich dann mit dem einprügeln, um die Kampftechniken zu erlernen, demnächst machst du so parkourmäßige Einlagen, dann sollst du Capture the Flag spielen und das wird so über einen Zeitraffer von, lass mich nicht lügen, ich glaube so knapp 6 Monaten, wird quasi erzählt, wie du zu einem Agenten ausgebildet wirst. Ja, und danach geht's dann quasi in die Story selber rein, in die erste große Mission, wo es um einen, wie könnte es anders sein, ehemaligen Doppel-Null-Agenten geht.
Dun, dun, dun.
Der des Verrats beschuldigt wurde, dann quasi sich versteckt hat und jetzt aus der Versenkung wieder auftaucht. Und das setzt halt im Grunde einen Prozess in Gang, bei dem es darum geht, okay, wie funktioniert dieses Double-O-Programm? Wem können wir vertrauen? Typische Agenten-Story, aber super gut inszenierte Agenten-Story. Also hat mir sehr großen Spaß gemacht, die mitzuverfolgen. Ich finde, es ist ein guter Thriller. Ein paar Sachen sind vorhersehbar, aber vor allem die...
Etwa Rogue oder was?
Oh. Da äußere ich mich nicht zu. Das soll jeder für sich erleben. Ich will aber die schauspielerische Leistung hervorheben. Also gerade die Hauptcharaktere, also ich finde, der James Bond ist super gecastet. Leider ist mir gerade der Name des Schauspielers entfallen und ich hatte auch einen großen Fable für einen Charakter namens Greenway. Das ist quasi dein Mentor, dein Lehrmeister. Und in typischer 007-Manier kann der Bond gar nicht leiden, weil er ihn für überheblich hält und ja, einfach primitiv in vieler Hinsicht. Aber die beiden, wie könnte es anders sein, die entwickeln dann über den Verlauf dieser ganzen Story natürlich schon irgendwie so eine Buddy-Beziehung zueinander. Und ja, er gibt James Bond Tipps und James wiederum wächst daran an den Aufgaben, den Herausforderungen. Und das funktioniert, finde ich, als Dynamik zwischen den beiden und zwischen den Charakteren, den Hauptcharakteren, ziemlich, ziemlich gut.
Mhm. Okay, klingt schon mal cool. Als du es gerade vorhin gesagt hast, WG, hatte ich so James Bond mit so einem Bierhelm und Chips und so weiter kurz vor Augen, wie er auf der Couch sitzt. Aber gut.
Ja, es ist gar nicht so weit weg. Also es gibt auch so eine Szene am Anfang, da streiten die beiden sich. Also die Agentin, mit der man quasi da in der WG lebt, die kommt halt aus so einer britischen Politikerfamilie und die will halt irgendwie ein schönes Gemälde aufhängen und der andere Typ, mit dem du da zusammen bist, der ist an der Stelle, sag ich mal, eher so der Kumpeltyp, der mit Chips auf der Couch sitzt und der sagt, ja, wir könnten auch dieses geile Filmplakat hier aufhängen. Und das ist schon ziemlich, also es ist schon einfach so eine kumpelhafte Situation, ne? Also wie man halt so ist mit Mitte 20, wenn man in der WG zieht. Einfach noch ein bisschen, ja, auf Spurensuche.
Okay, klingt cool. Also Handlung, Inszenierung, schon mal Daumen hoch. Wie ist denn James Bond so vom Charakter? Ist der genauso teilweise, soll er ja auch sein, so ein bisschen überheblich und scheißt auch mal auf Befehle und macht sein Ding nach seinem eigenen Gusto, wie es in den Filmen so ist? Oder haben wir hier eher einen geerdeten Bond?
Der ist 1:1 das Paradebeispiel. Also der Schauspieler hat das so gut gemacht, dass ich danach machte, okay, der ist wirklich James Bond. Also der ist jemand, der scheißt auch mal gerne auf Befehle, der sagt, nee, ich mach das jetzt nicht, weil mein Bauchgefühl mir gerade was anderes sagt. Der ist jemand, der da auch mal gerne Anordnungen ignoriert, weil er dann sich beispielsweise denkt, naja, jetzt so als Chauffeur irgendwie getarnt vor dem Hotel rumzustehen, das bringt mir nichts, aber der beobachtet dann irgendwie interessante Szenen und läuft dann hinterher. Und ja, er hat eine gewisse freundliche britische Attitüde, nenne ich es jetzt mal. Ich will es nicht arrogant nennen, aber er hat schon so eine, ja komm, du weißt ja, dass ich richtig gut bin, so. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Du weißt das, ich weiß das. Komm.
Ist er so auch während seiner Ausbildung?
Total. Also Alter, er zieht das sehr durch.
Und dann nehmen die ihn tatsächlich als Agent auf?
Ja, das ist halt dieser Greenway-Charakter, der das so hart kritisiert und im Konflikt mit ihm steht, weil er ihn halt für überheblich hält und sagt, das kann ja nicht wahr sein, aber er liefert halt Resultate.
Okay.
Das ist ja das, was James Bond meistens irgendwie hintern rettet, dass er bei allen seinen Schwächen irgendwie jemand ist, der im Ergebnis genau das hervorbringt, was man eigentlich hervorbringen will.
Ja, okay. Gut, dann kommt jetzt für mich die Gretchenfrage. Du hast gesagt, Stealth Action, taugt das Stealth-System was? Denn die meisten, also nein, nicht die meisten, es gibt viele gute Stealth-Spiele, aber viele Stealth-Spiele machen das eher so, ja, du kannst Leute ablenken und so weiter, aber ob du gesehen wirst, ist irgendwie so ein Zufallsding manchmal. Die Routen sind total starr und so. Ich meine, ich kann mir das schon fast nicht vorstellen, denn wir reden hier, wie du schon gesagt hast, von den Hitman-Machern. Und ich habe jetzt nicht viele Hitman-Spiele gespielt, aber ich habe für N-Tower ja zweimal eins getestet und war da schon relativ angetan von der Art und Weise, wie die ihre Gegner teilweise programmiert haben und mit Routen vollgesetzt haben und so weiter. Aber das wäre jetzt meine erste Sorge, wenn ich Stealth höre, dass das absolut von vorn bis hinten auch keinen Spaß macht, sondern einfach nur zu frustrierten, ich warte, bis XY an mir vorbeigelaufen ist, damit ich überhaupt was machen kann. Und sobald ich erwischt werde, ist quasi alles vorbei. Wie sieht's denn da aus?
Also das eigentliche Stealth-Gameplay ist jetzt nicht... Ja gut, da fängst du schon an. Was ist eigentlich gutes Stealth-Gameplay? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Metal Gear Solid denke, wo du dir in jeder Szene quasi deinen richtigen Tarnanzug anziehen musst, damit dich dein Gegenüber nicht erkennt, das ist natürlich alles deutlich simpler. Es ist schon so, dass du viel um ja Hindernisse herumschleichst, die alle so ungefähr auf Hüfthöhe sind, ne? Und dann hockst du dich hin. Das ist alles sehr 360-mäßig. Aber was es halt sehr, sehr cool macht, ist A, die Umgebungen sind super designed. Das heißt, du hast immer, also gerade auch am Anfang, am Ende nimmt das so ein bisschen ab, da wird es ein bisschen linearer, so Richtung Kernstory dann quasi. Aber gerade am Anfang hast du so 3-4 größere Areale, ein großes Hotel, ein Club, wo du verschiedene Wege hast, um an dein Ziel zu kommen. Ja, und das lockert das eben auf. Deswegen ist es nicht nur Stealth-Gameplay, sondern ich nehme mal diese Club-Szene, weil die ziemlich am Anfang ist. Das ist quasi die erste Mission, die diese Rekruten oder Kadetten dann machen, nachdem sie alle zusammen die Ausbildung absolviert haben. Da sollst du in so einen VIP-Bereich kommen oben. Ja, und du stehst aber natürlich nicht auf der Gästeliste. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Du kannst A, durch Überhören von anderen quasi mitkriegen, ja, da hinten ist so ein alter Gang, der ist irgendwie zugeschüttet, da haben sie nur so notdürftig irgendwie zugemacht und da könnte man ja vielleicht darüber reinkommen. Du kannst aber natürlich auch versuchen, B, in diesen Raum reinzuschleichen, wo die Leute gerade quasi die Gästeliste vorliegen haben, um dich auf der Liste einzutragen oder dir die Keycard zu stehlen, um nach oben durchzukommen. Oder du kannst versuchen, die Identität von jemandem zu klauen. Das heißt, im Sinne von, ach ja, ich hab, du überhörst dann quasi auch wiederum, ja, der und der schafft's heute nicht, ja, ist ja doof. Und dann gehst du einfach hin und sagst, ich bin die und die Person. Und kommst dann darüber durch den Durchgang nach oben. Also du hast eigentlich immer eine ganz gute Varianz von verschiedenen Optionen, um an dein Ziel zu kommen. Plus, und das ist eigentlich für mich ein kleines Highlight am Game, du hast halt coole, coole Gadgets. Ja, du hast so eine Q-Watch, heißt das Ding. Das ist im Grunde, ja, eine Smartwatch, die aber natürlich James Bond-mäßig auf Steroide läuft. Das heißt, die zeigt dir nicht nur deinen Puls und die Zeit an, sondern du kannst damit alle möglichen Sachen hacken. Ja? Also wenn du dann neben einer Kaffeemaschine stehst oder auch in Distanz zu einer Kaffeemaschine, kannst du die auf einmal anmachen. Ja, und dann dreht sich halt eine Wache vielleicht um und sagt, hey, was ist da jetzt los? Und guckt sich die Kaffeemaschine an. Du hast aber auch später so kleine Dartpfeile, mit denen du Gift verschießen kannst, von dem schlecht wird. Ja, dann kippen die quasi nach vorne weg. Der Klassiker. Du kannst auch ein bisschen zu brachialeren Methoden greifen und jemanden irgendwie um die Ecke locken und vermöbeln und dann hoffen, dass er keine Verstärkung ruft. Oder. Das heißt, du hast eigentlich immer einen ganz gesunden Cocktail, sag ich mal, an Optionen. Und der führt dazu, dass die Varianz, was so die einzelnen Missionen angeht, einfach super, super hoch ist. Plus, ich finde, auch wenn das alles nicht so super innovativ ist, was das Schleich-Gameplay angeht, ist es wirklich super solide umgesetzt. Ja, es fühlt sich gut an, sich mit Bond durch die Level zu bewegen. Ja, es fühlt sich auch gut an, zu zielen, wenn man eine Waffe in der Hand hat. Und der Witz ist ja, das war auch ein Gag, den sie im Vorfeld beworben haben. Du kannst eigentlich von dir aus keine Waffengewalt anwenden. Du kannst Waffengewalt nur dann anwenden, wenn dein Gegenüber versucht, dich zu töten. Und dann kriegst du diese berühmte Lizenz zum Töten. Und dann darfst du quasi selber auch zur Waffe greifen und alles machen, was dann als Option im Raum steht. Aber ja, das sind so die Varianzen, mit denen du da zu kämpfen hast. Insgesamt für ein sehr cooles Spielerlebnis finden.
Ja. Da hätte ich jetzt wirklich eine Frage. Ist das gut umgesetzt oder ist das einfach nur ein, also kommt man da auch irgendwie so in Dilemmasituationen mit diesem, ich könnte jetzt aber eigentlich kann ich erst schießen, wenn mich jemand bedroht, oder ist das halt einfach im Vorfeld so ein bisschen aufgebauscht worden und ist Gameplay technisch völlig irrelevant? Also merkt man das tatsächlich? Weil das klingt erstmal für mich mega interessant.
Du merkst das schon, weil du halt einfach de facto über weite Teile des Spiels keine Waffe benutzen kannst. Am Ende hin weicht das Spiel das aber auch auf, weil du dann, also am Anfang bist du halt in vielen Missionen, in denen auch Zivilisten sind. Und gegen Ende hin wird es halt immer abgeschotteter, wo du dich aufhältst, und dann gibt's auch viele Bereiche, wo sich nur noch Wachen aufhalten, und dann hast du eigentlich fast sofort die Lizenz zum Töten. Aber gerade am Anfang zieht es das eigentlich sehr konsequent durch. Also das coolste Level für mich von dem gesamten Ablauf her war wirklich, ich glaube, das zweite oder dritte größere. Da bist du in einem slowakischen Hotel, ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du mal den Film Grand Budapest Hotel geschaut hast.
Ja, super Film.
Ja, so sieht das im Grunde aus.
Oh, nice.
Und da findet eine Schachweltmeisterschaft statt. Und da ist entsprechend natürlich viel Sicherheitspersonal. Da sind aber auch einfach super viele Leute, die sich das angucken. Das heißt, du musst dich durch diese Crowd bewegen und dann einzelne Zimmer aufsuchen, um da die Kontaktdaten von einer Person rauszusuchen, die du für einen Verdächtigen hältst. Also es ist schon alles ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Also es hat das Hauptproblem, was ich eigentlich hatte, waren nicht die einzelnen Level oder das einzelne Gameplay, sondern dass es am Ende hin ein bisschen formelhaft wurde.
Okay.
Also du hast halt 10 Kapitel, die immer wieder einzelne Passagen beleuchten und auch einzelne größere Level. Das ist übrigens eine große Stärke vom Spiel, ist, dass es dich immer von A nach B bringt. Und es hat eine sehr natürliche Erzählung, warum du von A nach B gehen musst, weil das sind ja die Missionen, auf denen der MI6 dich schickt. Dann bist du einmal in Afrika und triffst Lenny Kravitz, der da irgendwie Piratenkönig ist. Natürlich als anderer Charakter, aber ist der Typ selber. Und dann bist du in einem anderen Moment diesem Grand Budapest Hotel mäßigen Hotel, und dann wechselst du nochmal die Location und bist in so einem Wellness-Ressort irgendwo. Ich glaube, in Vietnam soll das sein. Das ist super cool, ne? Und das machen Spiele ja leider echt selten, dass sie dich einfach mal so durch die Weltgeschichte jagen und sagen, guck mal, was für coole Schauplätze ich dir alle basteln kann. Das fand ich auch bei Indiana Jones übrigens richtig, richtig gut. At the Great Circle. Das treibt dich ja auch von Rom nach Ägypten und dann nach Thailand, glaube ich. Und das war ziemlich cool.
Gibt's den I.O.-Klassiker? Kommst du in einen Nachtclub, wo mega aufwendig viele Menschen unterwegs sind und das alles ziemlich geil aussieht? Weil das kann I.O. irgendwie. In jedem Hitman-Spiel gibt's diesen einen Nachtclub, wo sie wirklich ihre ganzen Muskeln spielen lassen. Das erwarte ich jetzt schon fast in so einem Spiel auch.
Ja, den gibt es. Der ist, wie gesagt, dieses sehr am Anfang gelegene Level, wo du deine erste größere Mission machst. Das ist im Grunde das erste Level nach dem ganzen Tutorial-Block. Da darfst du dann einmal dich richtig ausleben, austoben und danach wirst du in die große, weite Welt entlassen und darfst dann die einzelnen Missionen machen. Die aber alle linear aufeinander aufbauen. Also es gibt hier keine Entscheidungsfreiheit. Du hast eine Entscheidungsfreiheit im Gameplay. Ja, wie will ich das angehen? Was ist für mich die beste Lösung? Aber die Story und alles, was drumherum ist, das ist streng linear.
Gut, jetzt überlege ich gerade, habe ich noch dahingehend irgendwelche Fragen, die mir gerade aufgekommen sind? Ich glaube fast nicht. Nur, also jetzt ohne Spoiler, lohnt sich die Geschichte oder ist das wieder so ein, du erfährst von vornherein, wer der Bösewicht ist und es ist absolut vorhersehbar und also eigentlich quasi, man spielt es nicht wegen der Story. Oder ist es wirklich mal richtig, richtig schön, abwechslungsreich, spannend, mit Wendungen, die du nicht erwartet hättest?
Ich würde sagen, gutes Popcorn-Kino.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so, als würde es das Rad neu erfinden, aber es macht das alles halt sehr hochwertig und ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir, ich hatte das am Anfang gesagt, so diese Art von Spiel haben wir ja gar nicht mehr so oft.
Nee, ist richtig.
Also so ein Agenten-Thriller, Third-Person-Shooter, sowas wie, ja gut, Control ging vielleicht so ein bisschen in diese Richtung, beziehungsweise ja, Quantum Break von Remedy.
Vielleicht.
Ja, oder, also der einzige Vergleich, der mir sonst einfällt, sind die Uncharted-Games von PlayStation, die ja auch so Abenteuerspiele sind, wo du quasi die eine Location und die andere bereist, aber sonst, ja, also ich kann auf jeden Fall eine große Empfehlung aussprechen. Ich hatte da sehr großen Spaß dran. Läuft super auf der Series X. Also ich habe es im Performance-Modus gespielt. Vor allem die Locations sehen auch echt toll und hochwertig auf. Ich hatte ja nur gesagt vorhin, das ist jetzt nicht so ganz krasses AAA. Das merkst du einfach bei bestimmten Animationen. Ne? Also die, wenn die sich übergeben, weil du denen wieder so ein Giftpfeil reingejagt hast, das sieht alles sehr gleichförmig aus. Okay. Wenn das jetzt keine NPCs sind, die in der Story eine Rolle spielen, merkst du, okay, die Gesichtszüge sind ein bisschen kantig. Ja, es ist halt nicht auf einem Production Value wie ein God of War oder irgendein anderes First-Party-Spiel von einem anderen Publisher. Finde ich aber auch bei einem am Ende des Tages unabhängigen Entwickler wie I.O. völlig okay und tut ihm auch keinen Abbruch. Also weil ja gerade auch die Hauptfiguren wirklich, wirklich gut in Szene gesetzt sind und auch entsprechend aufwendig gecaptured.
Das hat sich, glaube ich, auch ganz gut verkauft, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Das war jetzt, hat keinen schlechten Start hingelegt.
Ich habe auch die Meldung gesehen, dass es, glaube ich, so in den ersten 24 Stunden hat sich, glaube ich, 1 Million Mal verkauft und dann kam sehr schnell die 2. Million. Also es ist ein sehr respektables Ergebnis, ja.
Wird es auf jeden Fall Sequels geben, weil ich glaube, die sind auch schon angekündigt.
Sie wollen da weiter daran arbeiten, halte ich auch für völlig richtig, weil jetzt haben sie ja einmal die ganzen Assets rausgehauen. Und ich glaube auch, dass die Marke einfach anschlussfähiger ist an ein Massenpublikum als Hitman.
Ja, das also, glaube ich auch.
Ne, weil dieser, also ich finde auch so, James Bond hat ja auch immer, also klar, der am Ende des Tages hat er auch eine Waffe in der Hand und schießt auf Leute. Aber der ist natürlich irgendwie ein größerer Sympath. Also, weil, ja, der halt diesen britischen Charme hat und so ein bisschen immer der Typ ist, der eigentlich ja nicht die gewaltvolle Methode wählt, sondern versucht er sich da so ein bisschen rauszureden oder daran vorbeizuschleichen.
Ja, dann mal von meiner Seite aus keine Frage. Empfehlung. Du hast gesagt, eben wollte ich gerade sagen, du empfiehlst es. Von daher, schlag zu. Denke ich, werde mal einen Sale abwarten tatsächlich. Weil es klingt für mich so ein bisschen, also es klingt für mich halt ein bisschen nach Hitman Light. Kann man das vielleicht auch so noch abschließend sagen? Oder ist das einfach dem Spiel nicht würdig genug, wenn man es einfach nur als Hitman Light abstempelt?
Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung. Also es hat eben nicht diese krasse... Ich habe jetzt die Hitman-Spiele nicht gespielt, aber was mich da immer abgeschreckt hat, war dieses... Ach guck mal, ich habe jetzt hier Methode 478 herausgefunden, um meinen Auftrag zu erfüllen. Was ich an sich cool finde, aber das gibt mir einfach nicht so viel. Ja, dieses eher Sandboxige. Und das ist im Grunde, ja, Hitman Light. Ja, das ist halt, wie soll man das, keine Ahnung, was ist jetzt ein guter Vergleich? Das ist halt so, als würdest du sagen, wollen wir Pommes essen gehen? Oder so, nee, ich mag keine Pommes. Magst du denn Joppi-Sauce? Ja, Joppi-Sauce mag ich. Ja, dann haben wir einen Versuch drüber oder...
Das ist ein sehr guter Vergleich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da gefällt mir.
Ja, oder irgendwas anderes. Ja, ich mache einfach, keine Ahnung, magst du Blumenkohl? Nee, aber wenn ich ganz viel Hollandaise drauf knalle, ja gut, dann kommen wir ins Geschäft.
Okay, also gut. Ja, okay, jetzt hast du es mir noch ein bisschen schmackhafter gemacht. Also ich werde es mir auch mal anschauen, auf jeden Fall.
Also es kostet, glaube ich, 70 Euro auf den Konsolen, dann wahrscheinlich 60 Euro auf dem PC. Ist ja meistens so ein 10-Euro-Differenz.
Ja.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Game, das jetzt auch gerade Richtung Ende des Jahres bestimmt den ersten größeren Sale haben wird. Dann kriegst du vielleicht so für 40 Euro und das finde ich einen super fairen Preis für das, was man bekommt. Plus, sie haben ja super Glück gehabt. Sie haben ja super smart. Als GTA 6 verschoben wurde, haben sie sich sofort den Mai gekrallt. Aber sofort, ich glaube, es war eine Stunde später, war das Statement von IO draußen, ey, wir würden das Spiel gerne verschieben von März auf Mai. Da waren sie sofort mit dem Fuß in der Tür drin. Und wenn man jetzt so sieht, was Ende des Jahres noch rauskommt, würde ich sagen, alles richtig gemacht.
Alles.
Also, sie haben jetzt ihre Schäfchen ins Trockene gebracht.
Oh, da wollte ich jetzt noch fragen, wie lange hast du denn gespielt, weißt du das?
Ah ja. Ich glaube, dass die Gesamtkampagne so roundabout 14 Stunden gedauert hat.
Ui, ja gut, das ist solide. Das ist schon wieder die Zeit, wo ich sage, geil, so spiele ich das gerne. Das macht Laune und dafür habe ich auch die nötige Zeit. Also dann vielleicht...
Ja, lass mich jetzt nicht lügen, können vielleicht auch 15 oder 13 sein, aber ich habe so irgendwie so 14 Stunden im Kopf.
Okay, gut.
Du hast, wie gesagt, diese 10 Missionen, die sind auch immer ganz... Das ist auch immer so toll, die sind alle nach James-Bond-Filmen irgendwie benannt.
Ah.
Oder haben irgendwelche Anleihen. Es gibt auch eine Mission, die heißt dann Nightfall.
Mhm.
Und da bist du eigentlich jedes Mal so mindestens 90 Minuten dran. Ja.
Okay. Ja gut, Spielfilmlänge, ne? So ein bisschen von damals. Passt doch.
Ja.
Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Agentenspiel. Da muss ich gleich von vornherein fragen, hast du Disco Elysium gespielt?
Habe ich immer noch nicht. Zu meiner großen Schande habe ich das noch nicht gemacht, obwohl du und Jenny es mir mehrmals flehentlich ans Herz gelegt haben. Ja, nein, aber ihr habt gesagt, ihr habt
dich. Das ist jetzt der Punkt, wo du froh sein kannst, dass wir schon aufgenommen haben. Weil es wäre jetzt so der, wo ich sage, okay, ich mache einen Monolog-Cast. Mit dir will ich nie wieder ein Wort reden. Nein, Quatsch.
Habe ich den Würfeltest verpasst, oder?
Ja, schon irgendwie, aber jetzt bist du ja auch im Team und so weiter und so fort. Ich kann dich jetzt auch nicht einfach rausekeln, das funktioniert alles nicht so richtig. Aber vielleicht kann ich ja meine gute alte Spezialagent-Taktiken raussuchen, denn mit Zero Parades for Dead Spies, geiler Name übrigens, der auch erst im Laufe des Spiels tatsächlich so richtig Sinn ergibt, erfährt man schon so ein bisschen über die mehr oder weniger nachvollziehbaren oder auch teils absurden Techniken und Vorgehensweisen von Spezialagenten oder auch Spionen. Das Ganze ist vom Entwickler, so und jetzt kommt's, du hast die vorhin anders ausgesprochen als ich. Wie hast du sie ausgesprochen?
Ich hätte gedacht, sie heißen Zaum.
Und ich habe jetzt der typische Deutsch wieder Zaum, aber das glaube ich fast nicht. Ich wusste immer nicht, heißen sie Zaum? Also Zaum oder ja, also auf jeden Fall die Macher von Disco Elysium. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich glaube, wenn man sagt, das ist der Nachfolger von Disco Elysium, dann kriegt man, sind die, glaube ich, nicht ganz so begeistert, denn der ein oder andere wird es vielleicht damals mitgekriegt haben, das Team, das so richtig an Disco Elysium gearbeitet hat, das Vollständige ist nicht mehr beim Entwickler, die auch gleichzeitig der Publisher für das Spiel sind. Da kam es zu einem kleinen Exodus aufgrund von, ich glaube, kreativen Differenzen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nicht nochmal extra darin eingelesen, weil ich glaube, das alleine wäre nochmal ein Podcast wert, was damals dort abgegangen ist. Fakt ist,
ich wollte gerade sagen, das war eine ziemlich krasse Verwerfung, ne? Da gab es auch irgendwie mehrere Leute, die dann gegangen sind und verschiedene Teams gebildet haben. Genau.
Also es gibt auch mittlerweile mehrere Nachfolger in Anführungszeichen von Disco Elysium, die teilweise noch in Entwicklung sind. Und Zero Parades for Dead Spice ist halt das erste, das jetzt rausgekommen ist. Und das merkt man im Spiel aber auch total an, in vielerlei Hinsicht. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir es an? Soll ich einfach mal, also wie hättest du es denn gerne? Du kennst das Spiel nicht, wie soll ich es dir schmackhaft machen?
Du kannst mir erstmal eine Frage beantworten, weil das du meinst, es ist nicht Disco Elysium 2.
Ja.
Hat es irgendwas mit der Welt von Disco Elysium zu tun?
Nein. Also sagen wir es mal so, ich kenne die Pen-and-Paper-Vorlage von Disco Elysium nicht, weil Disco Elysium basiert ja auf einem Pen-and-Paper. Aber man ist, wenn es was mit der Welt von Disco Elysium zu tun hat, und ich bezweifle, dass es ist, weil wie gesagt, der kreative Kopf hinter Disco Elysium ist weg. Und damit werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr diese Welt in irgendeiner Art bedienen dürfen. Aber wenn, dann ist es in einem komplett anderen Teil dieser Spielwelt. Man merkt davon gar nichts.
Okay, das heißt, wenn man Interesse hätte, könnte man sofort da einsteigen.
Könnte man sofort, weil es auch zwei grundsätzlich verschiedene Tonarten sind. Disco Elysium 1 war ja so mehr so eine Buddy-Geschichte. Man war selbst ja dieser Cop, dieser ehemalige Cop mit Amnesie und nicht ehemalig, der Cop, der aufwacht in seinem Hotelzimmer und sich so zugesoffen hat, dass er sich an nichts erinnern kann und sein Kumpel, von der ihm von seinem Revier quasi geschickt wird, um ein bisschen auf ihn zu gucken, müssen einen Fall lösen. Und Disco Elysium hat damals so mit richtig tiefgreifender Geschichte, sehr gut geschriebenen Dialogen, lustigen Entscheidungen und einem gewissen Humor gepunktet. Und Zero Parades for Dead Spice geht in eine ähnliche Richtung, schlägt aber einen viel, viel ernsteren Tonfall an. Das Spiel versucht zwar zwischendrin auch so diesen Absurdmechanismus einzubauen, und ein paar Situationen darauf zu beschwören, wo du auch dieser, man hat bei Disco Elysium gesagt, dieser Lunatic Cop, also dieser völlig verrückte und durchgeknallte Cop, und das könntest du theoretisch in Zero Parades auch machen, aber zu keinem einzigen Moment fühlt sich das richtig an, wo es bei Disco Elysium jetzt halt der Fall war. Da konntest du völlig hohl drehen und das kannst du bis zu einem gewissen Punkt hier auch, aber es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt adäquat an. Dieses Spiel ist ein richtiges Agentenspiel, das ist meine Theorie, auch genauso gespielt werden möchte und nicht irgendwie in Richtung lustig, hahaha, guck dir mal die Hauptcharakterin an, die macht jetzt ganz komische, absurde Sachen. Also nein, das kann man ohne Probleme spielen, wenn man von Disco Elysium keinerlei Ahnung hat.
Das Einzige, was mir bei Disco Elysium immer hängen geblieben ist, ist, dass Jenny, glaube ich, mal erzählt hat, dass es ein Spiel ist, wo du innerhalb der ersten 2 Minuten sterben kannst.
Ja.
Weil du kannst irgendwie, du wachst ja irgendwie besoffen auf oder schwer verkatert und ich glaube, du kannst irgendwie wegrutschen oder so und
du kannst
dann quasi auf dein Spiel.
Du kannst einen Herzinfarkt kriegen, wenn du versuchst, deine Krawatte, die an einem Ventilator dran ist, also einen Deckenventilator abnehmen willst, kannst du einen Herzinfarkt kriegen.
Okay, ja, das ist schon ein bisschen skurril, ja.
In Fun Fact, in Zero Parades kannst du theoretisch, ich weiß gar nicht, kannst du sterben? Nee, kannst nicht sterben, aber du kannst deinen Charakter von Anfang an ziemlich kaputt machen mit einer bestimmten Entscheidung. Aber sterben kannst du, glaube ich, nicht. Das, so leicht geht das in dem Spiel nicht. Gut, die Frage wäre jetzt mal geklärt. Wie wollen wir es angehen? Soll ich mal ein bisschen was zur Prämisse sagen und dann nähern wir uns dem Gameplay an darüber?
Ich würde auch sagen, also erzähl mir gerne mal ein bisschen was, oder unseren Hörern natürlich, was ist überhaupt die Aufmachung?
Die Aufmachung
also,
ist...
Also Worum geht's?
Also du bist eine ehemalige Spionin. Cascade ist dein Codename und dein richtiger Name ist Herschel. Und du wurdest quasi aus dem Freezer geholt. Also du wurdest quasi auf Eis gelegt, aber nicht im Sinne von, das erfährt man später und ich denke, das ist jetzt kein mega Spoiler. Freezer ist in dem Fall nicht damit gemeint, dass du tiefgefroren warst und die reanimieren dich wieder, sondern du wurdest aufgrund von deiner Vergangenheit und einigen Entscheidungen, die du getroffen hast und nicht so richtig waren, quasi in die Archive geschickt und bist sonst irgendwo. Und jetzt gibt man dir nochmal eine Chance und schickt dich in ein kleines Örtchen, das so ein bisschen, ja, das ist schon das Schwere. Wie beschreibt man das am besten? Es hat so ein bisschen leicht südlichen Flair und in dieser Welt ist gerade so ein bisschen Kampf zwischen Kommunismus, Liberalismus, Kapitalismus und alles zugange. Und das ist so eine Kleinstadt, die so ein bisschen am Rande von allem ist, jetzt nichts Großes, hat so ein bisschen Entwicklungsland-Charme. Also jetzt nicht irgendwie Drittstaat oder sowas, aber so eher zweite Welt. Und du bist dort und sollst deinen Händler treffen. Also quasi dein Partner, mit dem du zusammen einen Auftrag erhältst, von dem du einen Auftrag erhältst und mit dem sollst du den dann bearbeiten. Das Problem ist aber, dein Partner liegt oder sitzt auf einem Sofa und reagiert nicht mehr. Ihm läuft Schaum aus dem Mund, sabbert vor sich hin, er ist nicht mehr aufnahmefähig und du weißt nicht warum, er ist nicht tot. Aber er ist auch nicht in der Lage, mit dir zu kommunizieren oder dir irgendwie klarzumachen, was ihm passiert ist. Und zu allem Überfluss kriegst du dann noch einen Anruf von quasi von der Zentrale. Die Opera heißen die. Und die sagen dir dann im Endeffekt, also du musst denen dann am Anfang sagen, hey, pass mal auf, mein Teamkollege, den du auch gar nicht kennst, du kennst nur sein Pseudonym, Pseudopode heißt er, der ist, wie sagen sie immer, zeroed out. Also er ist nicht mehr da, Nulllinie. Und dann heißt es eigentlich, naja gut, okay, dann warte auf den nächsten Anruf, du nimmst dann den Zug dann und dann und dann kommst du zurück, die Mission ist vorbei und das akzeptierst du halt nicht. Und von da an ist die Prämisse die, du musst erstmal rausfinden, was ist mit deinem Partner passiert, was ist überhaupt dein Auftrag, warum bist du überhaupt hier, du weißt es nicht. Und danach musst du diesen Auftrag ausführen. Das ist die Grundprämisse. Also so ein bisschen wie Disco Elysium, wo du mit verkatert und mit einer riesigen Gedächtnislücke aufwachst. In diesem Fall hast du keine enorme Gedächtnislücke, aber du startest trotzdem mit einem absoluten Fragezeichen und musst rausfinden, what the fuck is going on here?
Okay, das klingt ja erstmal sehr verworren, aber das passt ja, weil es ja eigentlich an Disco Elysium anschließt, was ja auch sehr verworren war. Also kannst du mir noch ein bisschen was ist diese Welt? Also du hast jetzt schon gesagt, es gibt irgendwie diesen Kampf zwischen den Systemen. Ist das ein bisschen futuristisch? Hat es ungefähr die Technologie von heute? Wo sind wir da so angesiedelt?
Ich würde sagen, so ein bisschen vielleicht, oh Gott, es ist modern. Also nicht im Sinne von, es gibt keine Smartphones. Es gibt Telefonzellen, also Payphones, die du benutzen kannst. Es gibt aber Computer. Aber auch die sind eher so krude Systeme. Also es wirkt eher so irgendwie so Mitte der 60er, 70er, aber trotzdem mit modernen Einschlägen. Und gleichzeitig ist es auch wie bei Disco Elysium, da gab es immer eine Art Magie, kann man sagen. Und auch hier gibt es irgendwas Übersinnliches. Das wird im Spiel als Technoflex beschrieben und ist so eine Art Wellenlinien, Schallwellen, die auf die Menschen einwirken und die man versucht mit Technik so ein bisschen zu kontrollieren. Also es ist so ein wilder Mix aus modern und so ein bisschen vielleicht Kuba-Krise.
Okay, ja.
So kann man es, glaube ich, noch am ehesten beschreiben.
Also so ein bisschen Kalter Krieg gemischt mit modernen Einflüssen.
Ja, genau. Und das passt auch ganz gut zu diesem Klassenkampf, den du da hast. Also die Opera, für die du kämpfst, das sind Kommunisten. Deren System sollst du eigentlich auch weiterverfolgen. Du kannst aber von Anfang an auch sagen, scheiß drauf, fuck Kommunismus, ich will das hier alles gar nicht machen und irgendwas anderes tun. da lässt das Spiel einem auch wie bei Disco Elysium völlig frei, wie in welche Richtung du deine Cascade entwickeln möchtest. Aber das ist so quasi die Welt und die Ausgangslage. Es gibt dort auch zum Beispiel Straßenbahnen und Trams, die durch die Gegend fahren. Die funktionieren zwar alle zu einem Großteil des Spiels nicht, weil das halt wirklich so ein bisschen entwicklungslandmäßig ist, wo auch, es gab auch schon einen Raketenstart mal vor x Jahren, aber die Rakete ist in die Luft geflogen und dementsprechend ist da jetzt eine große auch Technik, ja, Fremdelei in dem Land so ein bisschen zugange. Also es ist, du kannst niemals den Finger drauf zeigen, aber es ist schon alles da. Es gibt auch Fernsehsendungen. Ja. Und in dieses Spiel kommt jetzt halt auch das rein, was Disco Elysium damals so groß gemacht hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du es mal gehört hast, was hat Disco Elysium damals groß gemacht? Was wird dir da als erstes in den Sinn kommen?
Also ich erinnere mich daran, dass es A, ein Rollenspiel ist ohne Kämpfe. Und ja. B, ein Rollenspiel, wo du im Grunde, oder in dem du, also so wurde es immer angepriesen, diese komplette Wahlfreiheit hast. Also das irgendwie sich auszeichnet durch, also ich glaube, also der Tenor war immer so im Vergleich dazu, ist Baldur's Gate 3 sehr gestreamlined.
Ja, passt so ganz gut. Was Disco Elysium damals ausgemacht hat, und da möchte ich jetzt so ein bisschen hinaus, du hast damals mit deinen Skills gesprochen. Sprich, deine Attribute, die du in Disco Elysium hattest, das waren immer irgendwelche Teile aus deiner Psyche, haben mit dir gesprochen und haben alles kommentiert, was du machst. Und das macht Zero Parades for Dead Spice auch, allerdings auf eine bisschen weniger schräge Art. Es gibt drei Arten von Attributen. Ich habe jetzt das Spiel nur auf Englisch gespielt. Deswegen kann ich jetzt nur die englischen Begriffe sagen. Es gibt Action, die Relation und den Intellect. Action sagt so ein bisschen raus die körperlichen Attribute und die Art und Weise, wie du dich mit deinem Verhalten anpassen kannst. Relation ist das ganze Soziale. Also wie gut kannst du Menschen lesen, wie empathisch bist du, kannst du Leute einschüchtern, kannst du dich in andere, also kannst du andere Rollen quasi annehmen. Und dann gibt's den Intellekt, das ist so ein bisschen, wie schlau bist du, kennst du dich mit Popkultur aus, wie gut ist dein Hintergrundwissen, also dein Archivwissen. Das heißt, das ist eine, da gibt's eine Unterfertigkeit, die heißt zum Beispiel Records. Und anhand der können wir es vielleicht mal machen. Ein Charakter erwähnt dir gegenüber im Gespräch den Namen von irgendeiner Person, die man kennen sollte. Wenn dein Rekordwert jetzt hoch ist oder hoch genug ist, wirft das Spiel im Hintergrund, so dass du es eigentlich nicht mitkriegst, einen Würfelwurf. Und dann wird dein Wert von Rekord mit oben drauf gewertet. Und wenn das klappt, dann meldet sich im Dialog plötzlich dein Rekord und sagt, ah ja, genau, das war der. Du erinnerst dich, du hast die Akte gelesen, der hat das und das und das gemacht. Also während bei Disco Elysium die Attribute quasi wirklich wortwörtlich mit dir gesprochen haben, weil du auch irgendwie völlig den Dachschaden hast, es ist so, dass deine Attribute hier zwar auch alles kommentieren und irgendwie ihren Senf dazugeben, aber es passiert alles in Cascades Kopf, also mit quasi anhand von ihrem Intellekt. Sie kann also anhand zum Beispiel, wenn du jetzt, es gibt bei Action 1, das heißt, finde ich geil, die Bezeichnung Doppelgang. Also mit Und das geht darum, wie gut kannst du Leute beschatten oder dich als wer anderes ausgeben. Und wenn du in diesem Wert gut bist und du überlegst gerade, wie du eine Situation lösen könntest in dem Dialog, dann meldet sich zum Beispiel dieses Doppelgang und sagt, naja, wir können auch einfach hier mal ihn lang genug beobachten und gucken, ob wir da nicht irgendwas social engineeren können. Und auf diese Art und Weise funktioniert das zwar ähnlich wie in Disco Elysium, dass deine Attribute sich einschalten und dir gewisse Hilfestellungen geben oder, wenn der fehlschlägt, auch mal dich in eine komplett andere Richtung locken können. Das kann auch passieren, wenn du also niedrige Werte hast. Meine Cascade war zum Beispiel extremst schlecht in Poetics. Also die hatte, glaube ich, einen Wert von 0 sogar.
Hui.
Oh, ja, da hatte ich wirklich gar nichts drauf, weil ich mir gedacht hatte, brauche ich nicht. Und jedes Mal, wenn es zu irgendwas Popkulturellen oder so gekommen ist, war es so, dass ich in einer Tour mir dieser Poetic-Skill Sachen gesagt habe, wie zum Beispiel, ah ja, das klingt echt gut, vielleicht solltest du das tun. Erwähne mal das und das in dem Dialog. Und manchmal kann es auch wie bei Disco Elysium sein, dass wenn du scheiterst, dass das gar nicht so schlecht ist. Dass es dir also auch einfach mal dass es auch manchmal einfach, wenn du was Dummes von dir gibst, auch was Positives dabei rauskommen kann. Dass zum Beispiel dein Gegenüber dich unterschätzt oder dass er dir Informationen trotz allem gibt, weil er dich für blöd hält und dich belehren möchte oder.
Okay. Das heißt, du bist aber auch, also kurze Frage, also wenn jetzt jemand im Gespräch diesen Skill triggert, indem du einfach schlecht bist, dann kannst du dagegen auch nichts machen. Du kannst jetzt nicht versuchen, irgendwie ein anderes Thema anzureißen
doch,
oder so.
Das
geht, okay.
Also es gibt Momente, da geht's nicht anders, aber im Normalfall hast du die Wahl. Und das musst du auch immer abschätzen. Bin ich jetzt bereit, vielleicht was Falsches zu sagen, also vermeintlich Falsches zu sagen und dabei auf die Fresse zu fliegen? Oder ergibt sich da vielleicht nicht doch noch auf irgendeine Art und Weise eine Chance? Das heißt, du bist auch immer, es ist deine Entscheidung am Ende, trotz allem. Bei manchen Skills ist es einfach so, wenn du zum Beispiel einen Record-Skill verkackst, dann weißt du halt einfach nichts weiter über die erwähnte Person. Punkt aus. Das kann dir dann bei späteren Gesprächen oder bei deinen Ermittlungen halt nicht weiterhelfen.
Okay,
aber
verstehe.
Es gibt auch solche wirklich aktiven Sachen, wo du beim Erfolg natürlich was anwenden kannst, was 90% der Fälle gut ist, aber auch manchmal ist es auch nicht gut, wenn du etwas über dein Gegenüber weißt und es ihm auf die Nase bindest. Weil im Endeffekt, du bist ein Agent und keiner um dich herum weiß, dass du ein Spion bist. Du hast deine ein, zwei Kontaktpersonen in diesem netten kleinen Städtchen und alle anderen denken, du bist jemand komplett anderes. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man dich für den letzten Idioten hält.
Okay.
Ja, und im Endeffekt, das Spiel läuft so ab, dass du viel Gespräche führst, viele Dialoge, die wirklich gut geschrieben sind. Und das muss ich jetzt hier mal sagen, weil das unverständlicherweise für mich enorm viel Kritik nach sich gezogen hat. Es gibt in Zero Parades for Dead Spies eine Erzählerin. Das heißt, die spricht quasi alle wichtigen Dialoge und spricht auch deine Skills und so weiter und so fort. Und die hat so eine rauchige Whisky-Stimme.
Mhm.
Also passt meiner Meinung nach wie die Faust aufs Auge. Und die wurde so kritisiert im Vorfeld, teilweise auch, weil es eine Frau ist. Also da haben wir wieder dieses, muss es eine Frau sein und warum klingt die nicht sexy und warum klingt die wie, als ob sie 5 Schachteln Zigaretten geraucht hat. Aber das passt so gut und die liefert von der Intonation und allen drum und dran einen so super Job. Das hat mir mega gut gefallen. Die restliche Riege an Sprechern ist auch gut ausgefallen. Also das wollte ich schon mal so ein bisschen von vorab abwiegeln. Oder was heißt abwiegeln, abarbeiten. Aber ein Großteil führt man halt Gespräche, denn es ist auch wie in Disco Elysium so, du kämpfst in diesem Spiel per se nicht. Es kommt immer mal wieder zu kritischen Momenten, wo es zu einem Konflikt kommt, wo du entweder vor jemanden wegrennen musst, weil eine Beschattung nicht geklappt hat oder jemand zielt mit einer Waffe auf dich oder jemand beschattet dich und du musst ihn loswerden. Aber in diesem Moment geht das Spiel nicht in irgendein Kampfsystem oder so über, sondern, und das gab es in Disco Elysium ganz vereinzelt mal, und hier kommt es halt häufiger vor, in so einer Art Adrenalin-Modus, wo die Zeit stillsteht und du kannst dann mit Hilfe deiner Skills, je nachdem, worin du besser bist, verschiedene Schritte planen. Ich nehme jetzt mal eine Situation, die ich jetzt nenne, aber ohne groß zu spoilern. Also, du wirst irgendwann von einem gegnerischen Gegenspion beschattet und der will quasi zu dir hin. Der will versuchen durch eine Menge, du bist auf einem Marktplatz, überall also Zivilisten um dich herum und so weiter, der will zu dir hinkommen. Und du weißt nicht warum. Hm. Du siehst nur, er hat die Hand unter seinem Mantel. Und jetzt kannst du überlegen, dann friert quasi das Spiel ein und du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt erstmal die Umgebung mir genauer anschauen. Dann läuft im Hintergrund ein Skill-Check ab und du kriegst noch ein paar zusätzliche Details. Wenn das nicht klappt, dann hat das negative Auswirkungen. Dazu komme ich gleich noch, warum das Spiel mich an manchen Sachen auch ein bisschen genervt hat. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich möchte frontal auf ihn zurennen und versuchen, ihn umzutackeln und in der Menge zu verschwinden. Du kannst aber auch einfach nur sagen, ja, ich nehme Reißaus oder ich starte eine Ablenkung, indem ich Passanten mit hinein verwickle und so weiter und so fort. Und dabei kannst du ein bisschen nach deinen eigenen Stärken gehen. Manchmal musst du aber auch einfach in der Hinsicht überlegen, was ist jetzt wohl das Geschickteste und wirklich dieses, was würde jetzt wohl ein Spion tun? Im Endeffekt kann, glaube ich, fast jede Entscheidung einen Erfolg haben, aber wenn du auch wirklich so handelst, wie das so ein Spion tun würde, hast du, finde ich, per se immer die besten Chancen. Und in solchen Momenten kommt auch eine gewisse Spannung mit rein. Es ist mir nicht passiert, aber ich habe es in den Diskussionen zum Spiel gelesen. Du kannst dann auch draufgehen. Also es kann auch Game Over bedeuten, wenn du dich richtig dumm angestellt hast.
Also angenommen, der Typ, der da mit der Hand im Mantel auf dich zukommt, hätte jetzt eine Waffe dabei, wissen wir jetzt noch nicht. Und du machst jetzt nicht so eine Ablenkung oder irgendwas anderes, dann kann es auch einfach sein, dass du stirbst.
Ja, das kann passieren. Ja, und dann...
Also ein bisschen anders als Disco Elysium schon mal.
Ja, schon mal ein bisschen. Mal abgesehen von der Grundtonart und so weiter. Wir kommen nachher, wenn wir zur Präsentation kommen, noch dazu, wo es sich an Disco Elysium sehr, sehr auch wieder rannähert. Aber eine Sache, die man noch erwähnen muss, es hat leider genauso wie Disco Elysium und viele andere Spiele ein Würfelsystem. Klar, also Disco Elysium hat auf einer Pen-and-Paper-Vorlage beruht, aber auch hier gibt es wieder Skillchecks. Und diese Skillchecks fragen immer einen bestimmten Skill von dir ab und die gehen von du brauchst ein Wunder bis hin zu, ja, das schüttelst du dir aus dem Ärmel. Und du kannst diese Skillchecks auch noch erzwingen, dann steigt deine Erfolgschance und du kriegst dafür aber einen Malus. Auf den komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch im Hintergrund werden zwei, oder dann in diesem Fall sichtbar werden zwei oder, wenn du es erzwingst, drei Würfel gewürfelt und du musst über einen gewissen Grundwert kommen. Und ich hatte es schon wieder dieses, du hast eine 96%ige Chance, dass es klappen kann.
Ja, mit erzwingen, das XCOM-Phänomen.
Genau, mit erzwingen wären es 98% gewesen und ich würfel und ich scheitere. Und diese Systeme führen bei mir mittlerweile dazu, dass ich eigentlich dann genau das Gegenteil von dem mache, was die Entwickler sich vielleicht erhoffen. Ich habe da Safe-Scumming betrieben. Wenn ich wusste, also ich habe sowieso immer viel gespeichert, weil bei solchen Spielen mache ich das grundsätzlich. Falls ich mal mich wirklich, wirklich wie dumm anstelle oder so, weil bei Disco Elysium konnte man sich auch zumindest in der Anfangsversion irgendwann in eine Sackgasse spielen, wo es dann nicht mehr weiterging. Das geht jetzt in dem Spiel Gott sei Dank nicht. War nie notwendig, dass ich irgendwie zu lange zurückliegenden Speicherpunkt hätte wählen müssen. Aber ich hatte wirklich manchmal Skills, wo ich mir gedacht habe, nee, das safescam ich jetzt. Weil, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Disco Elysium, Fehlschläge haben bei Disco Elysium öfters mal irgendeinen positiven Nebeneffekt gebracht. Das tun sie auch hier, aber die meiste Zeit ist es dann einfach nur, du bist aus diesem Skillcheck ausgeschlossen und kannst ihn erst wieder versuchen, wenn du geschlafen hast. Also quasi, wenn ein neuer Tag beginnt oder wenn du ein bestimmtes Item zu dir nimmst oder wenn du den entsprechenden Skill, der abgefragt wurde, nochmal steigerst. Und solche Systeme gehen mir mittlerweile auf den Rand. Das hat mich auch bei Baldur's Gate 3 genervt, dieses Würfelsystem und alles drum und dran. Es ist mir einfach zu viel Zufall. Und gerade hier hatte ich öfters mal Momente, wo ich mir dachte, wirklich jetzt muss das sein.
Weißt du, was das, glaube ich, ist? Weißt du, was keiner versteht vor diesen Entwicklern? Jetzt habe ich selber so eine rauchige Stimme. Ich merke es gerade selber. Sorry, ich habe hier irgendwie ein bisschen was am Hals heute.
Ja, kein Problem, mach ruhig weiter.
Gar kein Problem, Schätzchen. Das kriegen wir schon hin. Nee, weißt du, was das Ding gerade ist? Ich spiele ja auch selber gelegentlich mal Pen und Paper. Und das Ding ist halt, diese Situation hast du ja auch bei einem Pen und Paper. Aber wenn du mit 5 Leuten an einem Tisch sitzt und man hat eh so einen netten Abend und du trinkst ein Bier dabei und du hast einen Spielleiter, der im Zweifelsfall dann 2-3 Entscheidungen in Zukunft das vielleicht auch ein bisschen aufgreift und lustig einbindet, dann ist das okay. So, dann kannst du auch einfach mal einen Würfelwurf völlig daneben hauen. Aber wenn du alleine vor einem Bildschirm sitzt und dir jetzt denkst, ich habe ja schon alles richtig gemacht, was ich machen kann, und jetzt verliere ich trotzdem einfach, weil ich Pech habe, dann ist das einfach nur frustrierend.
Ja.
Kannst du dir auch nicht schönreden oder so. Das ist einfach scheiße. Das war auch bei Baldur's Gate 3, sorry, scheiße.
Ja. Und ich hätte es nicht schöner sagen können, dieser Vergleich. Ich leite ja Pen and Paper. Also ich bin seit meinem 12. Lebensjahr leite ich Pen and Paper Runden. Und Es ist wirklich so, gut, von meinen Pen and Paper-Runden aus meinem 12. Lebensjahr wollen wir jetzt nicht weiter reden, aber es ist wirklich so, dass wenn ich Spieler habe und die haben was verkackt, dass man dann trotz allem versucht hat, noch irgendwas Positives draus zu gewinnen oder, wie du schon sagst, es später aufgreift oder, aber nicht dieses, so, und jetzt bist du erstmal raus. Das Gute ist, du kannst in Zero Parade immer trotzdem noch eine weitere Möglichkeit finden, dein Ziel zu erreichen. Das Problem, und das ist das nächste Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, es ist sehr schlecht damit, dir aufzuzeigen, was für Alternativen du hast oder auch allgemein so ein bisschen, was du tun kannst. Denn es hat zwar ein Quest Journal und alles, aber dieses Quest Journal ist verwirrend. Also du kriegst immer so in Stichpunkten aufgezeigt, was hast du schon alles probiert und was könntest du als nächstes tun, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Das Spiel lässt dich manchmal wirklich gefühlt im Dunkeln stehen und ich habe nur durch Zufall oder einige Gespräche, die ich vorher irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dann rausgefunden, dass es irgendwie noch weitergeht oder dass es noch weitere Möglichkeiten gibt und alles drum und dran. Und es zeigt dir diese alternativen Möglichkeiten zu diesen Skill-Checks nicht immer so gut auf. Und das hat Disco Elysium zum Beispiel viel, viel besser hinbekommen. Also das war schon mal ärgerlich. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, warum mich diese Skill-Checks auch aufgeregt haben. Denn wenn sie nicht geklappt haben, dann hast du immer einen Mali bekommen. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Mali-System. Es gibt drei Werte, die du in Zero Parades hast, nämlich die Fatigue, also die Erschöpfung, die Anxiety, wie würde man das jetzt nochmal am besten, die Angst, die Besorgnis oder so?
Ja, Anxiety ist ganz schwer zu übersetzen. Das ja, ist ne? nicht, das ist so, so eine Unruhe ist das im Grunde. Du hast so ja. eine Unruhe, weil du das Gefühl hast, irgendwas geht schief.
Ja, oder? Genau. Und Delirium, die stehen eigentlich für die drei Attributdinger. Fatigue ist für Aktionssachen. Anxiety für Relations, also wenn du mit anderen irgendwas machst. Und Delirium ist für deinen Intellekt zuständig. Und
ja, das klingt schon am normalen Arbeitstag.
Ja, und das Spiel hat eine sehr perverse Art und Weise, dir dieses Mali-System vorzustellen. Wenn Sachen schief gehen, kann es sein, dass du einen Delirium-Punkt kriegst. Das ist eine Leiste, die du unten hast von diesen dreien und die füllt sich langsam. Wenn die einen ersten Threshold überschritten hat, dann kriegst du Mali auf bestimmte Skill-Checks. Die in dem jeweiligen Bereich. Also wenn jetzt dein Delirium-Wert über diesen ersten Threshold drüber ist, kriegst du halt in allen Intellektwürfen einen kleinen Nachteil. Ist blöd. Wenn du dann aber über den zweiten Threshold gehst, dann hast du das Problem, dass ein zufälliges Attribut, nee, drei zufällige Attribute aus diesem Bereich, also bei Delirium wäre das jetzt Intellekt. Und da haben wir jetzt 5 Attribute und davon werden 3 ausgesucht und einen musst du dann permanent um 1 senken. Also wenn du Entscheidungen triffst und dein Charakter gestresst, erschöpft oder im Delirium ist, kann es sein, dass deine Attribute stetig schlechter werden. Und das Spiel zeigt dir das nicht irgendwie durch eine Tutorial-Einblendung oder sonst irgendwas, sondern dadurch, dass du in der ersten halben Stunde ist es mir aufgrund von Fehlentscheidungen zweimal, ich habe neu gestartet, passiert, dass ich zweimal einen Skill permanent senken musste. Und da saß ich und dachte mir, geil, und das in der ersten halben Stunde, ich weiß nicht, ob ich Bock habe, weiterzuspielen. Also ich wusste, ich werde es weiter spielen, aber das war so dann der Punkt, wo ich mir dachte, fuck, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann bist du ja nur dabei, deine Skills zu senken und irgendwann bist du vielleicht hier irgendwie am Punkt, wo du gar nichts erreichen kannst. Jetzt die gute Nachricht. Du kannst diese Werte alle senken. Zum Beispiel deine Fatigue kannst du senken, indem du was isst. Deine Anxiety kannst du damit senken, indem du säufst. Und dein Delirium senkst du, indem du Drogen nimmst oder eine Kippe rauchst. Das erhöht
zwar die. Wir ziehen uns hier nur auf das Spiel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist keine Empfehlung irgendeiner Art.
Nee, natürlich nicht. Wird keiner machen. Wenn ich erschöpft bin, vielleicht das mit dem erschöpft was essen und trinken, also Wasser trinken, das wäre vielleicht ganz gut.
Ja gut, gerade bei den Temperaturen.
Ja, genau. Deswegen, das könnt ihr machen, den Rest bitte nicht. Wenn ihr noch nicht raucht und nicht trinkt, fangt damit bloß nicht an. wo wollte ich jetzt hin? Du kannst also, wie gesagt, diese Sachen nehmen, die erhöhen dann dafür die anderen Bereiche. Und da musst du so ein bisschen geschickt Ressourcen verteilen. Und das, die nächste gute Nachricht ist, da ist das Spiel so fair. Und wenn du halbwegs die ganzen auch kleinen Nebenquests machst, das sind so Sachen, für die du für andere Leute erledigen kannst oder auch kleine Agententätigkeiten und so weiter. Also dann kriegst du auch aus Gesprächen relativ viel Erfahrungspunkte. Das heißt, ich hatte immer wieder die Möglichkeit, wenn es mal soweit kam, im Endeffekt kam es, glaube ich, im ganzen Spiel 4-mal dazu, dass ich ein Attribut dauerhaft senken musste, kannst du die auch wieder erhöhen. Und am Ende hatte ich wirklich viele Erfahrungspunkte und wurde sogar mit Stufenaufstiegen, also mit Skill-Erhöhungen, ein bisschen zugeschissen. Da ging es eher in die Richtung, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, was ich noch erhöhen soll oder wo ich meine Punkte reinstecken soll. Aber gerade am Anfang war das so ein bisschen ein kleiner Downer und ich finde dieses System auch nicht so geil, weil das geht in Richtung Ressourcenmanagement. Und ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, was der Gedanke dahinter war. Das soll halt auch so ein bisschen, ja, deine Taten haben halt Konsequenzen. Das heißt, wenn du irgendwie es verkackst, die Ruhe zu bewahren, während jemand auf dich schießt oder du gerade erfährst, dass einer deiner ehemaligen Crew tot ist, den du eigentlich wiederfinden wolltest, dann ist natürlich klar, dass deine Anxiety plötzlich hochpusht und du kurz davor bist, einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte geschickter machen können, aber das war zu Beginn alles irgendwie so ein bisschen ein Puh, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt.
Also musstest du da so ein bisschen, also die Systeme funktionieren schon anders, höre ich jetzt so raus. Also auch so, dass sie spielerischen Unterschied machen. Findest du denn, sie passen gut zum Game?
Ja, sie passen im Großen und Ganzen schon, muss man sagen. Sie passen auch zu diesem Agentending. Okay. Was ein bisschen nervig war irgendwann, und das ist das Game in mir, du wirst irgendwann mit Kleidungsstücken zugeschissen. Und jedes Kleidungsstück hat auch verschiedene Boni auf verschiedene Attribute. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich vor Gesprächen, von denen ich vorher wusste, dass ich es nicht geschafft habe, nochmal geladen habe und meinen Charakter einfach komplett umgezogen habe, damit manche Skills höher sind. Und das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, mache ich das gerade wirklich? Also ziehe ich meine Herschel oder beziehungsweise meine Cascade gerade so absurd an, dass sie aussieht wie ein Clown, aber Hauptsache der Skillcheck gelingt danach. Das ist so ein bisschen, das ist so ein Gamey-Element, das es meiner Meinung nach überhaupt nicht gebraucht hätte. Das hätten sie rauslassen sollen.
Glaubst du mir, wenn ich diese lustige Perücke trage?
Ja, so in etwa. Also das war irgendwie ein bisschen, und dann gibt es auch noch was, das gab es in Disco Elysium auch, es gibt das sogenannte Fort-System. Wenn du mit Leuten im Laufe des Spiels sprichst, kann ein Gedanke freigeschalten werden. Und diese Gedanken können Sachen sein, wie zum Beispiel am Anfang, dass du glaubst, dass du in einer Reality-TV-Show bist. Oder beziehungsweise, dass alles nur gestaged ist. Also dass irgendwelche höheren Mächte gerade dabei sind, eigentlich nur alles so eine Bühnenshow aufzubauen und du bist halt der Hauptstar drin. Und diese Gedankengänge kannst du verfolgen und dann kriegst du verschiedene Boni auf Attribute und auch allgemein zum Beispiel dass Medikamente mehr deine Anxiety mehr runterhauen, wenn du sie nimmst, dein Delirium mehr runterhauen. Auf der gleichen Weise ist, wenn du dafür aber jetzt mit jemandem sprichst und bestreitest, dass es diese Verschwörer hinter dir gibt, also diese Verschwörungstheorie-Menschen, dann kriegst du dafür, bis du schlafen gehst, einen Malus auf andere Attribute. Das klingt im ersten Moment ganz spannend und nett, war aber irgendwann einfach nur anstrengend und du musst da auch Skillpunkte reinsetzen, um solche Gedankenslots freizuschalten. Und ich habe das irgendwann einfach gelassen, weil du dann teilweise so aufpassen musst, dass du in den Gesprächsoptionen nicht irgendwas Falsches auswählst aus Versehen. Oder das eine ist, minimaler Spoiler, ein Gedanke ist, dass du jemand bist, der eigentlich, dass du gar nicht weißt, wie dein richtiges Gesicht aussieht. Also, dass du schon so viele verschiedene Rollen angenommen hast in deinem Leben, dass du nicht weißt, wer die wahre Cascade ist. Und das hilft dir halt.
Max Giermann.
Genau. Das hilft dir halt dabei, dass du dann im Endeffekt besser mit diesem Doppelgang-Skill, wo du dich als wer anders ausgibst, zurechtkommst und Leute besser davon überzeugen kannst, dass du wer anders bist. Wenn du dann aber aus Versehen, weil du gerade wieder am Min-Maxen bist, einen Hut aufsetzt, der dein Gesicht verdeckt, bist du sofort in diesem Malus-Bereich. Und die Mali sind da teilweise wirklich heftig, dass du auf Attribute dann zum Beispiel einen Wurf, also so einen richtigen Skill-Check-Malus kriegst. Und dann habe ich es einmal gelassen. Dann habe ich nur die Forts genommen, bei denen ich hundertprozentig sicher war, da sage ich nichts Falsches, und experimentiert habe ich dann nicht mehr, auch wenn es cool klang im ersten Moment.
Aber ja. Ist denn, um jetzt mal so ein bisschen, wir haben jetzt viel über die Mechaniken gesprochen, aber ich höre so raus, die Einzelsituationen, auch wenn sie ein bisschen frustrierend sein können, so die Gesamtatmosphäre hat dich schon abgeholt.
Mega. Es ist ein richtig geiles Agentenspiel. Du hast also durch die Bank hinweg wirklich das Gefühl, du bist ein Spion, und wie gesagt, ich glaube, das Spiel möchte auch so gespielt werden, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dass du wirklich wie ein Agent bist und auch teilweise du kriegst noch weitere Verbündete im Laufe der Handlung, du bist also nicht die ganze Zeit allein, dass du, im Spiel werden sie von deinem Büro als Assets bezeichnet. Und irgendwann kommt auch die Frage, ja, was sind sie denn? Sind das denn Freunde für dich? Wie dein altes Team, das du im Endeffekt verraten hast? Das ist auch kein Spoiler, das kommt innerhalb von den ersten paar Minuten raus. Oder, also siehst du die alle als Assets, wie früher dein Team? Oder willst du es diesmal richtig machen und willst für die Leute, die für dich arbeiten und dir helfen, auch einstehen und auch bis zum bitteren Ende bei denen bleiben und so weiter und so fort? Und du kannst das wirklich so richtig staatsmännisch, spionmäßig spielen, und das kommt dann auch echt gut rüber. Also das Spiel hat mir wirklich gut dieses Agentenfeeling vermittelt, und das war trotz einiger sehr schrägen Charaktere, die drin vorkommen, so für mich so ein bisschen der Hauptanreiz. Nicht dieses Absurde und sowas, das ist auch mit dabei. Und das spielt auch gut mit rein. Aber die Geschichte an sich, diese Wendungen, und dass du auch irgendwann erfährst, was ist überhaupt mein Auftrag und wie erfülle ich das? Dass du da wirklich drüber nachdenken musst und das auch am Ende planen musst und Schritt für Schritt eigentlich quasi durchgehen musst, damit du das auch schaffst. Weil du kannst scheitern. Das Spiel muss nicht unbedingt ein Happy End haben. Du kannst auch wirklich gnadenlos verkacken, und dann hat's halt nicht funktioniert. Dann hast du kein Game Over Screen oder so, sondern das Spiel ist dann halt auf eine von mehreren Ebenen vorbei. Und das finde ich
immer sehr schön. Es kann sein, dass das Mysterium nicht löst, ja.
Genau, und das finde ich immer sehr schön, wenn es sowas gibt. Und gerade diese Welt, diese Atmosphäre, die diese Stadt verbreitet, dieser auch ein bisschen, wie die Menschen dort leben und wie da einiges echt vor die Hunde geht, Menschen verschwinden plötzlich, weil sie an einem Telefon telefoniert haben, solchen Sachen kannst du nachgehen. Und das macht richtig Spaß, das ist richtig launig und hat mich wirklich bis zum Ende an der Stange gehalten. Und das hat auch knapp 20 Stunden gedauert. Also ich muss sagen, ich bin zwischenzeitlich viel umhergeirrt, also man könnte es vielleicht auf 17 Stunden oder so runterdrücken. Ist jetzt also auch kein überlanges Spiel. Wir haben jetzt hier kein Baldur's Gate 3, wo man schon im ersten Akt quasi 20 bis 30 Stunden versenken kann. Es ist eine schöne, für ein Rollenspiel kompakte Erfahrung, wo es auch wirklich wieder darum geht, es ist ein Rollenspiel. Du schlüpfst hier in eine Rolle. Das habe ich damals, glaube ich, bei meinem Endtower-Test für Disco Elysium so hervorgehoben, dass es wirklich eins ist, wo du deine Rolle ausfüllen kannst. Und für mich war es jetzt ich bin Cascade, ich bin dieser Spion. Ich bin nicht Herschel, die Person dahinter, der Mensch, sondern ich habe meinen Auftrag zu erledigen und alles ist dem unterzuordnen. Und wenn es dabei welche Opfer auf dem Weg gibt, dann ist dem halt so. Und es hat sich nicht angefühlt, als ob ich der Evil Knievel Guy bin. Also dieses typische, was man bei Spielen wie Knights of the Old Republic 1 oder so hatte, dann bist du halt der Böse und kriegst deine Darkseid-Punkte. Sondern das Spiel hat mir die ganze Zeit gesagt, jo, das funktioniert auch. Du bist ein Agent. Du kannst das machen. Das ist völlig legitim. Das ist dein Auftrag. Du kannst aber auch sagen, ich scheiß drauf und ich versuche, dieses Ding zu lösen als der obercoole Mr. Cool-Agent, der völlig absurd ist. Hat sich für mich persönlich nicht richtig angefühlt, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber vielleicht gebe ich dem in einem zweiten Durchlauf mal eine Chance, keine Ahnung.
Es ist ja das Schöne an solchen Spielen, dass man sie mehrmals durchspielen kann. Also.
Ja. Also.
Das ist dann der Unterschied zu 007, was dann doch am Ende des Tages eine recht lineare Story erzählt, ja.
Ja, also ganz kurz eine Sache noch, die habe ich vergessen. Vom Design her, beziehungsweise von der Grafik, merkt man sehr, dass die immer noch die gleichen Entwickler bis zu einem gewissen Grad sind. Also ich würde fast schon sagen, die Künstler, also die Artists sind immer noch dort, denn es hat immer noch diesen, ja, wie kann man das beschreiben, diesen leicht gezeichneten, also wirklich mit Pinsel gezeichneten, so Gemälde, so ein bisschen Porträt-Look. Ah, ich bin schlecht in sowas. Guckt euch die Screenshots an. Es sieht aus wie Disco Elysium. Und das ist aber positiv, finde ich, weil mir hat der Stil damals schon gefallen und jetzt immer noch dasselbe. Also wirklich schön, schön umgesetzt. Und ich glaube, das war's.
Du hast auf dem PC gespielt, ne?
Ich habe es auf dem PC gespielt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es auf den Konsolen gibt, ganz ehrlich.
Also hier steht, eine PS5-Version sei geplant. Andere Plattformen noch nicht, aber
ja.
Disco Elysium auf alle Maschinen und auch auf der Switch, denke ich mal, dass das hier ähnlich sein wird. Wahrscheinlich jetzt so peu à peu, je nach Erfolg.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hängt wirklich vom Erfolg ab. Ich habe auch keine Zahlen oder so mitbekommen. Also es wird gerade auch noch schön gepatcht, das Spiel. Sie sind noch mit dran und ja. Also ist meine vollste Empfehlung. Es ist jetzt nicht so gut wie Disco Elysium. Das ist, müsste man jetzt gucken, nochmal die ein, zwei Stufen höher. Wer aber ein gutes Agentenspiel mag und solche Spiele wie Disco Elysium mag, der sollte auf jeden Fall zugreifen, weil hier kriegt man wirklich was geboten und macht Laune.
Sehr gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, Flo, also im Agententheme zu bleiben, Mission abgeschlossen.
Mission abgeschlossen. Ich werde jetzt gleich diesen Raum hier verlassen. Ich sitze in unserem Schlafzimmer. Das Fenster ist zu, damit man die Kinder auf dem im Innenhof nicht spielen hört. Die Luft staut sich hier. Ich schwitze mich zu Tode. Ich habe mein alkoholfreies Bier, kaltes Bier ist mittlerweile lauwarm.
Englisch.
Englische Verhältnisse. Und in der Hinsicht bleibt mir nur zu sagen, für den Podcast, Adis.
Für den Podcast, Flo.
In diesem Sinne.
Sorry, da hat jetzt einen Moment gedauert.
Ich wollte gerade so, komm, jetzt lass mich nicht hängen.
Musst du kurz, ich dachte, du sagst jetzt, für den Podcast hat es sich gelohnt oder kommt jetzt irgendein Satz, aber nein.
Nein. Schön ein GoldenEye-Zitat nochmal bringen zum Schluss.
Im Dienste seiner Majestät unterwegs.
Genau, im Dienste seiner Herrlichkeit Kim dem Großen. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Egal. Danke fürs Zuhören. Und
wir reden über unseren Podcast, Kim.
Ja, ja.
Nicht über irgendwelche falschen.
Nicht den aus Nordkorea, den Wahnsinnigen. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt uns ja auf den üblichen Kanälen mitteilen, ob ihr die Spiele auch gespielt habt, wie ihr die gefunden habt und so weiter. Discord, über das Kontaktformular auf keinbrotnurspiele.de, Spotify-Kommentare. Ich weiß nicht, kann man bei Apple Podcast Kommentare abgeben? Ich weiß es nicht.
Bewertung kannst du abgeben.
Ja, bewerten sowieso immer hohe Bewertungen. Damit tut ihr uns einen Riesengefallen. Dann streut der Algorithmus uns noch weiter hinaus in die Welt und sowieso Mund-zu-Mund-Propaganda empfiehlt uns weiter. Und in diesem Sinne, macht's gut zusammen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Tschüss. Und ja, das war's. Tschüss.
Ciao.